Wir haben uns als Land, und das gilt für viele andere Länder auch, glaube ich, ein sehr, sehr negatives, pessimistisches Narrativ gegeben. Wir reden ja nur noch von Untergängen diverser Art. Die kannst du jetzt aussuchen, welchen Untergang du nimmst, aber es ist alles schrecklich. Man kann Herausforderungen als Untergangsszenario sehen oder als Chance sehen. Ist eine Pandemie ein Weltuntergang oder ist es eine Chance, neue Sachen zu entwickeln? Ist ein Klimawandel ein Weltuntergang oder eine neue Chance, Gelder in Technologien zu schieben, die die Welt einfach besser machen?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Es soll das Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen werden. Das ist jedenfalls das erklärte Ziel der Ampelregierung. Die Wirtschaft soll also transformiert werden hin zu mehr Innovationen, grünem Wachstum und die Zahl der bahnbrechenden Disruptionen soll wieder steigen. Aber wie realistisch ist das eigentlich? Die Strukturen, die Behörden und die Beamten, die all das managen, sind immer noch die gleichen. Besitzstandssicherung und Bequemlichkeit sind vielen lieber als unbequeme Veränderung. In Behörden ist es genauso wie in vielen Unternehmen. Einer, der das ganz genau beobachtet, ist der Chef der Agentur für Sprunginnovation, Rafael Laguna de la Vera. Die Agentur soll bahnbrechende Innovation made in Germany fördern. Bahnbrechende Innovation, so hat es mir Rafael mal erklärt, sind solche Innovationen, nach denen die Welt eine andere ist. Aber kann all das eine Agentur wirklich bewerkstelligen? Und wo hakt es? Vor allem aber, wie innovativ ist unser Land wirklich? Das will ich jetzt mit Rafael Laguna besprechen, der neben seiner Rolle als Chef der Agentur für Sprunginnovation auf immerhin 30 Jahre als Unternehmer und Investor im Bereich Software zurückblicken kann.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien, genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.
Und damit gleich zu meinem Gespräch mit Rafael Laguna, den ich heute ganz herzlich in der Kölner Innenstadt mit den dazugehörigen Hintergrundgeräuschen begrüße. Hallo Rafael.
Hallo Sebastian.
Wir haben uns ja hier im Podcast zuletzt vor gut 2 Jahren gesprochen. Damals ging es um den Auftrag, den du hast für die Agentur für Sprunginnovation, bahnbrechende Technologien zu fördern, wenn man so will, Deutschlands disruptive Kraft zu stärken und ein alterndes Industrieland wieder an die Spitze zu bringen. Jetzt, 2 Jahre später, wie läuft's so?
Ja, als wir gesprochen haben, hatten wir ja gerade gegründet und losgelegt. Mhm. Ich kann sagen, nach 2 Jahren haben wir über 800 Projekteinreichungen bekommen. Das heißt also, irgendwie Innovationskraft ist da. Von denen halten wir auch circa 10% für solche mit Sprunginnovationspotenzial. Parallel dazu haben wir natürlich unsere eigenen Strukturen aufgebaut. Wir sind mittlerweile 35 Leute. Das ist ja alles unter Corona. Ne? Also das ist auch nochmal eine neue Herausforderung, sowas in der Matrix zu machen und nicht in der richtigen Welt. Wir haben circa 20 davon anfinanziert und 6 in die Großfinanzierung übergeben. Anfinanziert heißt, dass wir sogenannte Validierungsaufträge rausgeben, die bis zu 200.000 Euro dotiert sind, um quasi ein Projekt so zu validieren und zu entwickeln, dass wir dann wirklich entscheiden können, ob es Großfinanzierung gibt. Was dann heißt, dass irgendwas zwischen 2 und 10 Millionen pro Jahr an Finanzierung fließen können. Mhm. Und als letztes Instrument haben wir die Challenges entwickelt. Auch das hatten wir ja im Konzept, Wettbewerbe, die eine große Frage der Zeit sozusagen nehmen und sagen, Leute, habt ihr darauf Antworten. Die erste war die antivirale Wirkstoff-Challenge, also nicht Impfstoff, sondern Wirkstoff, wenn der Virus mal drin ist. Na, wenn wir so eine Art Penicillin gegen Viren hätten, dann würden wir jetzt alle, jetzt wollte gerade sagen, im Biergarten sitzen. Das stimmt nicht ganz, aber wir würden
zu kalt.
Zu kalt, genau, aber das wäre dann das einzige Problem. Ne? Der Call hat immerhin 45 wirklich hochkarätige Einreichungen bekommen. Und letztlich 9 davon haben wir fürs erste Jahr mit 700.000 Euro finanziert. Das zweite haben wir auch gerade gestartet. Das nennt sich Carbon to Value. Das heißt, dass wir nicht nur CO2 aus der Luft ziehen, sondern aus dem Kohlenstoff, den wir da gewinnen, wertvolle Produkte machen, um so insgesamt die Kosten runterzukriegen für die CO2-Extraktion. Wir glauben, dass man so gesamtwirtschaftlich wesentlich realistischer an der Stelle Effekte erzielen kann. Also insgesamt sind wir, glaube ich, trotz der widrigen Umstände gut losgelaufen. Natürlich, und da werden wir wahrscheinlich auch noch drüber reden, gleichzeitig müssen wir uns selber erfinden und Instrumente schaffen, die wirklich agil und schnell sind und wirklich großen Innovationsschub finanzieren und fördern können. Das ist die andere große Challenge. Ich scherze immer noch gerne rum, dass die erste Sprunginnovation der Agentur für Sprunginnovation ist wahrscheinlich die Agentur für Sprunginnovation.
Wenn man so ein bisschen, das habe ich in der Vorbereitung natürlich getan, Interviews liest und Gastbeiträge von dir aus den vergangenen Monaten und Jahren, dann lief es aber ja nicht alles so glatt, wie du es jetzt beschreibst. Wie oft hast du denn in den vergangenen 2 Jahren daran gedacht, hinzuschmeißen?
Eigentlich nur einmal, und das habe ich auch, glaube ich, gleich euch erzählt. Also es war, man muss ehrlich sagen, es ist ja Gott sei Dank der Wille da, sowohl in der alten Regierung, aber jetzt auch ganz besonders in der neuen Regierung, das irgendwie hinzubekommen. Mhm. Aber wir haben halt ein Paket an Regeln uns selber gegeben und geübte Verfahren, die man natürlich lieber vor allen Dingen in der Verwaltung immer wieder zur Anwendung bringt, anstatt irgendwie Neues zu probieren, die einen dann schon mal in die Verzweiflung treiben können, besonders wenn man so wie ich eben nicht aus der Verwaltung kommt. Ich komme aus der Wirtschaft, bin Investor und bin dann natürlich eine gewisse Drehzahl und auch eine gewisse Risikobereitschaft gewohnt. Und wenn man versucht, Risiko zu vermeiden a priori, dann ist man schon gescheitert. Dann wird auch nichts passieren. Und ich musste halt immer Druck machen und sagen, Leute, tut mir leid, ja, wir werden Projekte finanzieren, die scheitern. Und wir müssen es schnell tun. Und nein, wir können nicht alle Risiken ausschließen. Und
auf der anderen Seite haben ja die Behörden auch nichts anderes gemacht, außer am Ende darauf zu achten, dass das Geld der Steuerzahler nicht für Unsinn ausgegeben wird. Kann das dann überhaupt funktionieren, so ein System, so eine Agentur?
Ja, ne, also gut, Unsinn, ne? Also wir, ich glaube nicht, dass wir Unsinn finanzieren, aber es gibt eben Projekte, und das gilt vor allen Dingen für den Innovationsbereich, die kannst du schlecht vorhersagen. Du weißt nicht genau, wie lange die dauern. Du weißt nicht genau, wie viel Geld du unterwegs brauchst. Du kannst zwar unterwegs immer überprüfen, ob du noch auf dem richtigen Weg bist und im Zweifel auch abbrechen. Aber du kannst das nicht alles vorhersagen. Und das ist entgegen der üblichen Projektfinanzierung, entgegen des Ausschreibungsverfahrens, entgegen des Vergaberechts und so. Die sind alle so hoch strukturiert und ich will fast sagen ritualisiert, um eben Verschwendung zu vermeiden, dass sie manchmal fast unvermeidlich Verschwendung erzeugen, weil die Prozesse so zäh und langwierig.
Was heißt das? Also wie entsteht dadurch Verschwendung?
Naja, weißt du, jeder, der ein größeres Projekt macht, weiß, dass man quasi on the job, während man es macht, sehr viel lernt und auch häufiger mal richtungsweisende Entscheidungen ändert, andere Wege einschlägt. Man nennt sowas agil. Ich versuche das Wort zu vermeiden, weil es so oft missbraucht wird. Aber es ist eben nicht so, dass man in einer komplexen Welt alles vorhersehen kann. Weswegen es einen dann auch nicht wundert, wenn man hochkomplexe Projekte wie Flughafenbauten oder sowas sieht, dass die scheitern in unseren jetzigen Vergabeverfahren. Also immer, man hat ja das Gefühl, immer wenn mit öffentlichem Geld gebaut wird, ne, dauert es 10 Jahre und kostet 4-mal so viel. Und ich glaube, jeder hat da genug Beispiele. Das liegt auch daran, dass man von vornherein praktisch alles festlegen muss, was da passiert. Und zum anderen, dass das Vergabeverfahren natürlich so transparent und nachvollziehbar sein muss, dass die Anbietenden das System natürlich auch sehr gut, ich sag mal, umspielen und umdribbeln können. Weswegen es häufig dann zu einer Vergabe kommt, weil irgendjemand am günstigsten angeboten hat, der dann aber natürlich die nicht vollständige oder möglicherweise fehlerhafte Beschreibung, Ausschreibung nutzt, um dann nachzuverhandeln. Also wir erlauben uns da vieles unterwegs nicht, was in der freien Wirtschaft völlig normal wäre. Mhm.
Lass uns nochmal auf den Punkt zurückkommen, wo du gesagt hast, okay, mir reicht's, ich schmeiß hin. Das hast du ja wirklich sehr lautstark damals getan, dann am Ende hast du doch nicht hingeschmissen. War es also nur ein Bluff? Wolltest du einfach nur Krawall machen, um irgendwen wach zu rütteln? Oder
nee,
war also, das Gehalt also, dann doch so gut?
Nee, also in der freien Wirtschaft, in meiner eigenen Firma und so weiter war es deutlich besser. Das ist eine andere Motivation. Nee, das war ein Verzweiflungsschrei wirklich, weil wir Anfang letzten Jahres mit der Kanzlerin und im Kabinett zusammensaßen, um Verbesserungen der Sprint zu besprechen. die dann auch dort beschlossen wurden, was da alles passieren soll. Und dann passierte gar nichts. Letztlich hat mein Schrei dann aber dazu geführt, dass wir noch eine weitere Runde gedreht haben und dass sich besonders der Olaf Scholz und der Staatssekretär Gatzer sich dann unserer Sache angenommen haben und nochmal drauf geschaut haben und dann einige Verbesserungen noch in der Legislatur umgesetzt haben, wie zum Beispiel die Freistellung vom Besserstellungsverbot. Wer mir zugehört hat, hat das Wort schon öfters mal gehört. Also, dass wir nicht besser als, dass wir Leute nicht besser bezahlen können als im TVÖD, also im Tarif festgelegt, was gerade eben bei Innovationsjobs, MINT-Berufen und in den Geschäftsführungen und sowas sehr schwierig ist. Die haben wir jetzt teilweise erlangt. Wir haben auch das Haushalt.
Damit man sich das mal vorstellen kann, das hieß, ihr konntet für Positionen in den Unternehmen, die gefördert von euch aufgebaut werden, keine Geschäftsführer haben, die über einen bestimmten Betrag verdient haben.
Ja,
die über. Und wie war die Grenze?
Ja, das ist also das Allerhöchste, was du rauskriegst als Geschäftsführergehalt, ist so im Bereich 120.000 Euro im Jahr.
Und wie viel hättet ihr gebraucht?
Na, das kommt aufs Thema an. Wir kommen schon mit in manchen Bereichen klar, aber wenn du jetzt eine Chip-Design-Bude baust, wie wir das mit unserem Analogrechner tun, dann liegst du eher beim Doppelten.
Mhm. Was ist denn so die wichtigste oder was sind die wichtigsten drei Technologien, denen ihr geholfen habt, wenigstens ein, zwei Schritte voranzukommen?
Also wir haben ja 6 Projekte in die Großfinanzierung getan. Kannst sagen, dass wir so die Schwerpunkte, die so auch ein bisschen zum Land passen, einmal im Bereich Umwelt und Energie haben. Ne, dort haben wir das Thema mit den kleinen Luftbläschen, den Microbubbles, Reinigung des Wassers, vor allen Dingen von Mikroplastik. Also wir wollen dort große Schwimmringe in die Flüsse bringen, worüber 90% des Mikroplastiks in die Meere kommt. Aber wir können die Technologie auch dazu verwenden, Kläranlagen zu optimieren und dramatische Preissenkungen zu erreichen. Aber nicht nur das, die auch chemiefrei zu bekommen. Ein anderes Thema ist Energieerzeugung. Ne, das ist ja gerade wieder hoch im Kurs. Wir sind dabei, ein Windrad zu bauen mit Nabenhöhen von 300 Metern, mit denen wir Höhenwind ernten können. Zweiter Themenkreis ist, ich denke mal, Biotechnologie und Medizin, kannst du sagen. Da geht's voll ab. Das ist wahnsinnig spannend. Und da sieht man auch, wie stark Deutschland als Land da ist. Das haben wir jetzt ja am RNA-Thema mit BioNTech, CureVac und so weiter gesehen. Das geht noch viel weiter. Ein Projekt, in das wir jetzt eingestiegen sind, baut mit DNA Nanometer große Strukturen. Wir nennen das DNA-Origami, ne, angelehnt an das Papierfalten. Dort kann man einen DNA-Strang bauen, der quasi letztlich eine Programmierung der 3D-Struktur vornimmt. Und daraus kannst du dann allen möglichen Kram bauen. Da kannst du Viren mit einfangen, da kannst du ein Lab on a Chip bauen und du kannst bestimmte T-Zellen-Adapter bauen, um den Krebs zu bekämpfen. Wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Anderes Thema, noch ein bisschen konkreter, geht gegen Alzheimer, aber auch ein neuer Wirkweg, ähnlich wie jetzt mRNA ein komplett neuer, eine neue Art Medizin ist, ist auch hier ein chemischer Wirkweg, der leicht die Blut-Hirn-Schranke überwinden und Alzheimer an den Plaques angreifen kann. Der dritte Bereich ist dann natürlich Digitalisierung, Technik. Wir machen sehr gerne Hardware, ne, weil die schwer finanzierbar ist. Und ein anderes großes Thema ist das, was wir liebevoll Holodeck nennen. Das heißt, eine Technologie, die so ein bisschen an der Star Trek Holodeck erinnert. Du setzt dir quasi eine recht normale Brille auf, nicht so ein Klotz, wie das bei diesen VR-Dingern ist, und kannst jetzt Leute oder Dinge in deine Umgebung einblenden, als wären sie da. Das heißt, man kann sich vorstellen, ein Meeting ist da nicht mehr, jeder glotzt auf seinem Bildschirm, sondern du sitzt an deinem Besprechungstisch und die Leute erscheinen quasi an dem Tisch und du interagierst mit denen, als ob die wirklich
präsent sind. Also Megathema Metaverse.
Genau, Metaverse, aber ohne Hype. Wir bauen quasi die Core-Technologie dafür.
Mhm. Wenn du so zurückblickst auf die letzten 2 Jahre und da hast du ja nochmal eine andere Perspektive bekommen, auch auf den Innovationsstandort Deutschland. Was hast du gelernt darüber, über den Innovationsstandort, über die wahre Innovationsfähigkeit dieses Landes?
Also wir haben es, wir sind's, wir können's. Das mag jetzt viele überraschen. Dann muss man ja fragen, warum haben wir es dann nicht so richtig gemacht? Aber erstmal ein Lichtblick ist ja, dass wir nicht nur Innovationen gemacht haben jetzt in den letzten 2 Jahren, sondern sie auch tatsächlich in Wirtschaftskreislaufe überführt haben mit mRNA. Ich habe sonst immer gesagt, die letzte Sprunginnovation Deutschlands, von der wir auch den wirtschaftlichen Nutzen gezogen haben, liegt 100, 120 Jahre zurück und davon leben wir noch heute. Jetzt kann ich stolz verkünden, es gibt eine mehr, nämlich mRNA. Und die wird uns noch zeigen, was da noch alles drinsteckt. Deswegen bin ich sehr froh.
Du hast ja recht damit. Aber lass mich da kurz einhaken. Das ist natürlich jetzt, das ist richtig. Und das ist eine riesige Sprunginnovation. Aber danach kommt nicht mehr viel, oder?
Abwarten. Wir sind ja jetzt da. Ich glaube, um das mal ein bisschen zu strukturieren, du kannst sagen, dass eine BioNTech und eine CureVac irgendwo Glück hatten. Die sind im Wissenschaftssystem entstanden, sind dann von DARPA und Bill Melinda Gates Foundation 2011 weiterfinanziert worden. Das ist schon mal Glück Nummer eins. Und das Geld kam aus Amerika. Also Deutschland wäre da schon Schluss gewesen. Und dann haben sie noch mehr Glück gehabt und hatten jeweils aus reichen Family Offices, einmal vom Dietmar Hopp, dem SAP-Mitgründer, und den Strüngmann-Brüdern, den ehemaligen Hexal-Gründern und Inhabern, Hunderte von Millionen bekommen, um das Tal des Todes zu überwinden. Und dann hatten sie zum dritten Mal Glück in Anführungszeichen, dass die Pandemie kam und sie eine Plattformtechnologie entwickelt haben. Wir lieben Plattformen bei der Sprint, weil man eben solche Sachen machen kann. Na, auf der Hacke dann Projekt Lightspeed, hat das BioNTech genannt, ne? Von ihrer Krebsmedizin umschwenken konnten auf den Coronavirus-Impfstoff.
Da schließen sich natürlich zwei Fragen an. Die erste ist die Finanzierung und die zweite ist natürlich die gesamte Struktur des Innovationssystems. Lass uns mal mit der Finanzierung anfangen. Wenn man sich auf die Zahlen schaut, dann wurden im vergangenen Jahr so viel Geld in junge Technologie- und Wachstumsunternehmen gesteckt in Deutschland wie nie zuvor. Das war ein absoluter Rekord und zwar weit über dem besten Jahr davor, 2019. Wie passt es dazu, dass, wie du beschreibst, solche Unternehmen so große Schwierigkeiten haben, Geld zu bekommen? Und ein Satz noch, es ist ja auch gar nicht so, dass Investoren nur auf Lieferdienste gehen, sondern es werden ja auch durchaus abgefahrene Technologien finanziert, die auf Jahre sicher kein Geschäftsmodell ergeben werden. Ich denke da nur an Fusionsreaktoren oder so, die ja mittlerweile Geld bekommen. Marvel Fusion, denke ich, das Unternehmen aus München. Also wie passt das zu dem, was du gerade erzählt hast?
Also eigentlich bringst du ein gutes Beispiel mit der Marvel Fusion, wie lange die jetzt schon auf der Straße sind und versuchen, Geld zu kriegen.
Aber sie kriegen es jetzt, das ist ja sozusagen die Botschaft.
Sie sollen es kriegen, ist die Botschaft. We will see. Ich bin optimistisch, dass das diesmal klappt. Also ich kenne das Konsortium sehr gut, wir kennen die Firma auch sehr gut und wir sind Fans. Die treffen natürlich jetzt auf ein regulatorisches Umfeld und ein Politikumfeld, was nicht so ganz leicht ist für die. Also Kernkraft im Allgemeinen steht ja nicht so hoch im Kurs in unserem Land. Wir sind da ja sehr verhalten. Aber lass uns mal einen vorher anfangen. Es ist extrem erfreulich, wie sich die Geldmenge, die für Venture Investments zur Verfügung steht, in Deutschland entwickelt hat und auch wie die Qualität der Venture Fonds mittlerweile gesehen wird. Das große Problem vom deutschen Venture Capital bisher war eigentlich, dass die LPs, das heißt die Investoren in die Fonds, die Limited Partners, natürlich auf die Returns gucken. Und Deutschland da sehr weit abgeschlagen war gegen die USA oder auch andere Länder. Das hat sich geändert. In den letzten 5-6 Jahren haben die Fonds sich prächtig entwickelt und sogar US-Geld schaut jetzt hier intensiv rüber, weil die Returns hier besser sind als in den USA. Trotzdem.
Also seid ihr bald überflüssig?
Das wäre schön. Also sobald wir überflüssig sind, werde ich der Erste sein, der es sagt, weil dann haben wir unseren Job getan. Wir können ja nur Marktversagen reparieren. Das Thema ist aber, und das gilt übrigens für die USA fast genauso, es gibt eine ganze Reihe, besonders von Deep-Tech-Investitionen, die ein langes Tal des Todes überqueren müssen. Diese Deep-Tech-Investitionen sind auch in den USA seit 1958 von der Seite der Regierung übernommen worden in Form der DARPA und des Department of Defense oder Department of Energy, also die Ministerien mit den tiefen Taschen. Die DARPA, unsere Vorbildorganisation, ist 58 gegründet worden und hat dafür gesorgt, zum Beispiel, dass ein Silicon Valley entsteht, dass ein Internet entsteht und so. Und die feuern also quasi gleichzeitig aus zwei Rohren. Technologische Risiken werden mit Zuwendung, mit Grants finanziert. Und dann kommt das irgendein Department, also ein Ministerium, Bundesministerium, und kauft das Produkt, was es noch gar nicht gibt. So, dann ist es für Privatinvestoren natürlich auch hochattraktiv einzusteigen, weil zwei große Risiken, das technologische Risiko und das Marktrisiko, sind schon mal finanziert und einigermaßen abgedeckt. So, und dann hast du ein Risikoprofil, wo dann auch die Privatwirtschaft mit co-investiert und reingeht. Und daraus ist dann so ein toller Kreislauf entstanden. Für den Deep-Tech-Bereich haben wir das in Deutschland und in ganz Europa noch lange nicht.
Kritiker dieses Ansatzes, insbesondere dem von Mazzucato und dem Entrepreneurial State, sagen ja, dass es im Grunde natürlich auch unfair ist, dass der Staat und letztlich die Steuerzahler immer erstmal ins Risiko gehen müssen. Und dann, wenn eine Technologie so weit ausentwickelt ist, kommen die privaten Investoren, gehen mit privatem Geld rein und schöpfen die ganzen Returns ab. Was antwortet man denen denn?
Ja, da wird, glaube ich, übersehen, welchen volkswirtschaftlichen Nutzen diese Firmen stiften.
Also, ja, das sagt man dann immer so, aber...
Aber ist ja so. Also ich meine, wenn du mal schaust, also nehmen wir mal Kernfusion und spinnen das mal zu Ende. Ne? Also erstens gehen wir vielleicht mit, was weiß ich, wir investieren ja jetzt schon in ITER und Wendelstein und so viele 100 Millionen. Das ist reine Wissenschaft, ne? Und wir wissen nicht, was da rauskommt. Wir investieren jedes Jahr, keine Ahnung, allein auf Bundesebene 18, 20 Milliarden in Wissenschaft und wissen nicht, was da rauskommt. Das kommt ja aus dem Steuersäckel. Wenn wir jetzt dafür sorgen, dass die Ergebnisse eben genau dieser Wissenschaft mit noch ein bisschen mehr Geld dann letztlich auch ihren wirtschaftlichen Nutzen hier stiften, dann aktivieren wir ja auch das ganze Geld, was wir vorher bezahlt haben dafür. Also wenn aus einer wissenschaftlichen Entwicklung und einer PhD-Arbeit aus Tübingen am Ende ein neuer Wirkstoff mRNA entsteht und Firmen, die mehrere 10 Milliarden wert sind, dann fängt an, der volkswirtschaftliche Nutzen zu entstehen. Und wer wissen möchte, wie sich das anfühlt, kann mal bei der Stadt Mainz anrufen, ne, die gerade eine schöne Steuerzahlung von über 1 Milliarde von BioNTech bekommen haben. Aber auch, wie viele Jobs sind denn da entstanden? Wie viele neue Technologien werden da entwickelt? Wie viel neue Forschung wird da finanziert? Das ist alles, was dann den Bürgern zugute fließt. Und wenn da Investoren wie die Strüngmann-Brüder in dem Falle ein paar 100 Millionen auf den Tisch gelegt haben und das sind jetzt 20 Milliarden, dann kann man denen doch nur applaudieren. Das nächste, was dann passieren wird übrigens, ist, dass sie diese 20 Milliarden nehmen und das in 10 BioNTechs stecken. Das passiert immer so. So kann man es auch in Amerika ablesen. Hm.
Gib mal eurer Arbeit bei der Agentur für Sprunginnovation eine Note. Wie waren die ersten 2 Jahre?
Also ich bin total happy mit dem Team, was wir rekrutieren konnten. Es sind 35 Leute jetzt, 7 InnovationsmanagerInnen. Ich bin total happy mit den Einreichungen, die reinkommen. Mit den Wettbewerben, die wir gemacht haben. Also überall da würde ich uns eine glatte 1 geben, voll gut. Ich bin nicht so happy mit der Strukturentwicklung der Sprint. Wir haben jetzt 2 Jahre lang hart gearbeitet. Wir haben ein bisschen was erreicht, ich habe es gesagt, aber das ist maximal eine 3-.
Was heißt aber Strukturentwicklung in dem Fall?
Na, das ist eben Besserstellungsverbot weg, ne? Okay. Andere Finanzierungsinstrumente, schnellere Vergabe.
Also die Behörden, die nerven.
Nein, nicht die Behörden. Also ich will da überhaupt nicht auf die Leute gehen, die da sitzen. Die setzen ja die Regeln um, die wir uns selber gegeben haben. Wir müssen die Regeln ändern. Und dann vielleicht ein bisschen eingefahrenes Verhalten wegüben sozusagen. Aber erstmal müssen wir die Regeln ändern. Und das haben wir einfach, das lag natürlich auch daran, dass wir in einer auslaufenden Legislaturperiode von einer vielleicht auch etwas müde gewordenen Regierungskoalition gelandet sind. Und die gute Nachricht ist ja, dass wir jetzt allen Anlass haben zu glauben, dass sich das ändert. Wir stehen im COA-Vertrag drin, ne, dass wir schnell, also umgehend und maßgeblich verbessert werden. Und die Arbeit geht genau, ziemlich genau jetzt auch los.
Was ist jetzt zu erwarten? Deutet sich da schon was an?
Wir treffen uns jetzt mit den beiden Ministerien, die für uns zuständig sind. Zuerst mit dem Bildungsministerium, dann mit dem Ministerium für Klima und Wirtschaft, Wirtschaft und Klima, BMWK, ne, glaube ich, oder BMK, nee, BMWK, um die Umsetzung zu besprechen. Da ist jetzt schon viel Vorarbeit geleistet, das liegt auf dem Tisch und nächste Woche treffen wir uns da sogar physisch und geben Gas.
Hm. Und warum glaubst du, dass sich daran jetzt was ändert oder willst du einfach gerade ein bisschen nett sein, weil eine neue Bundesregierung da ist und die ja auch irgendwie über dein Gehalt entscheiden?
Ja, nee, tun sie noch nicht mal, das haben wir für was länger noch festgelegt. Also nee, also ich, weißt du, das, ich in meiner Zeit, jetzt in den ersten 2 Jahren, habe ich immer mit allen gesprochen. Es gab ja immer auch Leute in den Nichtregierungsparteien, die aber trotzdem in Haushaltsausschüssen saßen, die Sprecher für Wissenschaft und Forschung waren und so weiter, die jetzt plötzlich an der Regierung sitzen. Mit denen habe ich natürlich immer viel offener reden können, als ich das mit denen, die am Hebel saßen, konnte, ne, weil die das operative Geschäft geleitet haben. Ich glaube, also die wissen sehr genau, wie ich denke und was ich glaube, was wir tun müssen. Und die Personen wie der Thomas Sattelberger oder die Anna Christmann oder so, die sitzen ja jetzt am Ruder. Ne? Und ich glaube, dass wir mit dieser Frau und Mannschaft auch wirklich was gepackt kriegen. Ich glaube es wirklich. Ich bin da optimistisch.
Du hast es ja gerade diese Leute mal als, oder den politischen Prozess und natürlich die Menschen dahinter auch mal als eine Lehmschicht bezeichnet, die Innovation ausbremst. Mhm. Hat das dich nicht wahnsinnig aufgeregt?
Ja, die Lehmschicht ist eine Etage tiefer. Also die oben MinisterInnen, StaatssekretärInnen, vielleicht auch noch Abteilungsleiter sind ja die sogenannte politische Ebene. Ne? Und irgendwo bei der Abteilungsleiterebene ist dann der Übergang in die operative Ebene. Ne? Unterabteilungsleiter, Referatsleiter, sowas kann ich jetzt alles hier locker runterbeten. Wahnsinn. Ne? Die ja dazu da ist, für eine zuverlässige, nachvollziehbare, gesetzeskonforme, Bundesrechnungshof überprüfbare Umsetzung der Visionen der Politik zu sorgen. Und natürlich da ein Eigenleben entwickelt hat. Ne? Die so nach dem Motto, ist mir doch egal, wer unter mir Minister ist. Ne? Die setzen halt die müssen halt einen Haufen Arbeit mit gar nicht so viel Personal umsetzen und müssen aber auch jederzeit eben hochtransparent da Rede und Antwort stehen.
Ja, und viele von denen sind ja jetzt noch da.
Ein paar sind raus. Nein, alle. Nee, die sind alle da. Also bis Abteilungsleiter. Also der Habeck hat ganz schön aufgeräumt und da sind viele Abteilungsleiter weg. Andere tun das nicht so. Aber alles drunter, Unterabteilungsleiter, Referatsleiter sind alle noch da. Natürlich.
Aber warum glaubst du, dass sich jetzt wirklich was ändert? Ich stelle die Frage nochmal. Ich kaufe die Geschichte noch nicht. Weil Zahlen zeigen, ja, haben wir heute groß im Handelsblatt gemacht. Zahlen zeigen immer wieder, dass Deutschland gerade bei Hightech-Innovationen zurückfällt. Gerade bei Hightech-Exporten hat sich der Anteil, den Deutschland weltweit exportiert, nahezu halbiert im vergangenen Jahrzehnt. Mhm. Stattdessen kommt jetzt Spitzentechnologie immer öfter aus China. Glaubst du wirklich, dass sich daran jetzt was ändert? Oder ist das einfach nur jetzt gerade ein bisschen Aufbruch und am Ende sind es irgendwie schöne Worte gewesen?
Wir müssen, glaube ich, einen Klick vorher anfangen. Das, was die Sprint ja genau zu tun versucht, ist, dass wir aus unserer wirklich ganz guten Forschung und den tollen Leuten nicht nur tolle Forschung machen, sondern tolle Produkte machen, ne, die auch hier produziert werden, die hier die Wertschöpfung erzeugen. Und das wird dann in der Statistik, die ihr heute zeigt, natürlich sofort aufscheinen, dass das der Fall ist. Und dass wir das auch hier entwickeln können und nicht woanders, weil die deutschen Firmen, die im Ausland produzieren, erscheinen ja in der Statistik auch nicht. Das heißt, das hier umzusetzen, ist ja genau unsere Aufgabe. Und das hat man erkannt, dass wir das tun müssen. Wir haben selber 2-3 Projekte jetzt schon gemacht, dass wir nicht nur in Deutschland, in der Bundesregierung, sondern auch auf der EU-Ebene da auf ein offenes Ohr stoßen. Jetzt wird es sehr technisch, wenn ich das Wort sage, aber es gibt ja das Instrument der Important Projects of Common European Interest, IPCEIs werden die genannt, wo eben genau solche Lockerungen für Innovationsthemen, die wichtig sind für alle europäischen Länder, bereitgestellt werden, dass die Länder wesentlich größere Subventionsbeiträge für bestimmte Industrien bereitstellen können, um so eine Umsetzung von Wissenschaft in Produkt schneller zu ermöglichen. Also es passiert was, es werden auch große Summen bewegt und wir werden auch in den nächsten Wochen, denke ich, da große Ankündigungen hören. Es sind ein paar Projekte, wo auch eine Sprint im Hintergrund beteiligt ist, wo große, große Investitionsbeträge in Technologien fließen, die sehr disruptiv sind.
Ich fand einen Move der neuen Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger sehr interessant, die ab 2022 die neue Agentur für Transfer und Innovation anschieben will, die DATI. Mhm. Und da soll es gerade darum gehen, diese Schnittstelle zwischen Forschung und Unternehmertum und Investoren deutlich zu verbessern. Ist das nicht eigentlich der wichtigste Schritt? Weil wir kommen immer wieder an diesen Punkt, du hast es beschrieben, es wurde in den vergangenen Jahren immer wieder beschrieben, die Forschung ist stark in Deutschland, nur die Forschungsergebnisse springen nicht über in die Wirtschaft.
Ja, nein, ich bin sehr froh, dass sie das Thema so aufgegriffen hat. Es gab ja da zwei Initiativen, einmal von der FDP, die das Deutsche Transfergesellschaft genannt haben und von den Grünen, die das DENOVA genannt haben. Das ist im Grunde genommen jetzt der konkrete Ansatz. Der soll auch gut dotiert sein und er soll auch ähnlich schnell wie die Verbesserung der Sprint, soll auch die DATI angeschoben werden. Das ist im Grunde genommen genau das, dass man möglichst vielen Leuten niederschwellig ermöglicht, mal das Entrepreneurship auszuprobieren und mal auszugründen. Und das vor allen Dingen in den unterversorgten Instituten, in den ehemaligen Fachhochschulen, ne, die jetzt Technische Universität heißen oder ähnlich, und in den kleineren Uni-Standorten. Man kann sich Best Practices angucken, wie macht es ein Unternehmertum in München, wie läuft das in Darmstadt. Es gibt ja sehr viele mustergültige Beispiele. Es gibt auch gute Programme in den Ländern, die sowas schon machen, wie hier in NRW, da hat der Pinkwart ja bereits vor ein paar Jahren 120 Millionen oder sowas für die Ausgründungsstellen der Universitäten gespendet und davon sind dann 6 gelauncht worden. Das kann eine DATI alles inkorporieren, um dann hoffentlich dafür zu sorgen, dass wir wesentlich mehr Ausgründung bekommen. Da sind wir als Sprint natürlich auch scharf drauf, weil einige davon sind dann ja auch wieder Material für uns.
Die einzige Frage, die ich mir da gestellt habe, es gibt jetzt noch eine Agentur und noch eine, es gibt euch, es gibt jetzt die DATI, es gibt zig andere Agenturen, es gibt auf dem Feld natürlich ist es langsam eng, oder?
Also ehrlich gesagt, du willst ja nicht eine Hyperagentur bauen. Ne? Also
nee, schon klar. Aber ist das die Lösung? Ich meine, das ist dann doch auch irgendwann ein Riesenchaos.
Ja, also ich schau mal. Es könnte ja gut sein, dass es viele Synergien zwischen Sprint und Dati gibt. Man sollte trotzdem auch mal kritisch in alle Initiativen reinschauen, die man schon hat. Es gibt ja übrigens da auch schon Überlegungen. Es gibt ja allerlei Ausgründungsprogramme, ne, wie Exist und Ähnliches. Das muss natürlich in so eine Dati oder eben die Landesgeschichten, die ich jetzt eben erwähnt habe, das muss in so eine Dati integriert werden. Da muss ein Ding draus gemacht werden.
Wenn ich jetzt gerade uns beiden so zuhöre bei diesem Gespräch, dann habe ich langsam das Gefühl, wir führen hier eine unglaublich deutsche Debatte. Wir reden total viel über Strukturen, über Agenturen, über Schnittstellen. Ich frage mich, ist das eigentlich wirklich die Lösung oder müsste man nicht nochmal breiter schauen und zwar die Frage beantworten, was es eigentlich braucht, was für ein Klima, damit wirklich Innovationen entstehen können. Weil es ist ja nicht so, dass die innovativsten Orte dieser Welt alle ganz viele Agenturen und geölte Schnittstellen haben, sondern da sind einfach sehr viele Menschen, die Themen vorantreiben, Unternehmen aufbauen, ins Risiko gehen. Es gibt Investoren, die das verstehen, was diese Menschen tun. Das entsteht ja auch alles nicht unbedingt durch noch eine weitere Agentur oder bin ich da jetzt gerade auf dem Holzweg?
Also wir haben ja viel drüber gesprochen, wie so ein Finanzierungskreislauf in den USA funktioniert, wo eben eine DARPA und die Ministerien eine große Rolle spielen in der Finanzierung, ne, in einem virtuosen Kreislauf mit den Privatinvestoren. Ne? Also hier technische Risiken finanzieren, Einkauf, dann kann der Privatinvestor rein. So, das müssen wir gerade anschieben, aber ich glaube, darüber haben wir gesprochen. Das andere ist das Thema, ich nenne es mal Technologieoptimismus. Wir haben uns als Land, und das gilt für viele andere Länder auch, glaube ich, ein sehr, sehr negatives, pessimistisches Narrativ gegeben. Wir reden ja nur noch von Untergängen diverser Art. Die kannst du jetzt aussuchen, welchen Untergang du nimmst, aber es ist alles schrecklich. Man kann Herausforderungen als Untergangsszenario sehen oder als Chance sehen. Ist eine Pandemie eine Weltuntergang oder ist es eine Chance, neue Sachen zu entwickeln? Dass wir sind. Ist ein Klimawandel ein Weltuntergang oder eine neue Chance, Gelder in Technologien zu schieben, die die Welt einfach besser machen? Also jeder kann saubere Energie im Überfluss so billig, dass man sie gar nicht mehr abrechnen braucht, gebrauchen. Damit würden wir wahnsinnig viele Weltprobleme lösen. So, ich denke, wir müssen das drehen. Wir müssen von diesen angstgetriebenen Untergangsfantasien in zukunftsoptimistische Umsetzungsfantasien gehen. Ich kann die Kinder wirklich verstehen, die aus Angst auf die Straße rennen und sagen, wir haben überhaupt gar keine Zukunft. Jetzt müssen wir die nur noch motivieren und zu sagen, passt mal auf, wenn ihr die Zukunft vorhersagen wollt, dann müsst ihr sie machen, dann müsst ihr was machen. Und machen, wir können meines Erachtens, und deswegen habe ich mit dem Thomas Rahmke da ein Buch drüber geschrieben, wir können die großen Probleme, auch die, die durch Technologie entstanden sind, nur mit besserer Technologie lösen. Das heißt, wenn wir sagen, Kohlekraftwerke sind schlecht, überhaupt alles, was fossile Brennstoffe verbrennt, ist doch die einzige Lösung, auf Technologien zu setzen, die das eben nicht mehr tun, aber trotzdem Strom zuverlässig erzeugen. Das sieht mit allen anderen Themen auch so aus. Und wenn man aus dem Blickwinkel drauf schaut, sehe ich ein Meer von Chancen, gerade für junge Leute, für Leute, die auch ihr Leben machen wollen, die wissen wollen, wofür sie brennen, die können was Gutes tun, einen Haufen Geld dabei verdienen, um das dann später zu reinvestieren, wie das die Strüngmann-Brüders und die Hobbs und die Gates dieser Welt gemacht haben, ne? Um quasi den nächsten Zyklus da anzutreiben. Also ich glaube schon, ein positives Narrativ wird uns da gut tun.
Ich glaube, dass jetzt viele Hörerinnen und Hörer, die öfter dabei sind, jetzt wahrscheinlich insgeheim nicken werden. Und es ist ja auch schon so oft gefordert worden. Allein die Frage, es passiert halt nicht. Was muss denn passieren, dass es dazu kommt?
Also ich habe es ja mal hingeschrieben, es gibt ein Buch, ne? Das kann man mal lesen als erstes, weil das fasst das eigentlich zusammen. Auch was sind gute und schlechte Innovationen, was sind Scheininnovationen, ne? Woran müssen wir eigentlich messen, ob die gut sind? Ne? Da ist auch was über den Entrepreneurial State drin und was ein Staat machen kann, um das besser zu machen. Ich glaube, wir müssen diese Geschichte mehr erzählen, wir müssen das unseren jungen Leuten geben als Zukunftsnarrativ, als positives Zukunftsnarrativ.
Aber und die Leute, die jetzt gerade beim Joggen sind und jetzt kein Buch lesen können, was mal konkret, was muss passieren?
Ja, also das ist eine umfassende Frage. Ich glaube, einfach mal den Schalter im Gehirn umlegen. Wir Menschen neigen dazu, auf negative Aussagen mehr zu hören, die interessanter zu finden. Also heute schon wieder kein tödlicher Autounfall ist einfach keine News. Und wenn man den Hans Rosling gelesen hat, Factfulness, der zeigt uns, und das wäre vielleicht das andere, was ich sehr empfehlen würde, wenn das noch nicht passiert ist, der zeigt uns, wie wir Menschen eine bestimmte Wahrnehmung haben, die uns unser Überleben abgesichert hat. Ne, dazu gehört auch irgendwie diese Angst und Pessimismus, die wir so ein bisschen mit uns rumtragen, weil einmal zu wenig Angst warst du halt früher tot. Ne? Nur jetzt in unserer Gesellschaft ist das halt nicht mehr so. Ne? Wir sind, wie gesagt, poliert auf Negativnachrichten, was uns dazu veranlasst, falsche Vorhersagen zu machen oder sogar falsche Schlüsse zu ziehen. Das Fazit von Hans Roslings Buch ist übrigens, dass die Welt besser geworden ist in den letzten 200 Jahren und immer noch wird, weil weniger Babys sterben, wir gesünder sind, wir älter werden, wir besser genährt sind, wir besser gebildet sind und so weiter. Also du kannst eigentlich sagen, worüber meckern wir eigentlich? Mhm. Und ich glaube, bei sich selber anzufangen und zu sagen, wenn man sich selber dabei ertappt, dass man in diesen Tenor einstimmt, einmal Pause-Taste drücken, nochmal überlegen, ob man jetzt nicht in diese Fallen reintippt, die der Hans Rosling da wunderbar aufzeigt und ob man nicht selber dazu beitragen möchte, das Narrativ mal umzudrehen.
Aber ich will dich bei der Frage jetzt nicht rauslassen, weil es mich wirklich interessiert. Wie entsteht ein gesellschaftliches Klima, in dem all das, was wir diskutiert haben, wirklich schneller gedeihen kann? Ja, Unternehmertum, Freude an neuen Technologien, die Begeisterung auch aus der Wissenschaft in Unternehmertum zu wagen. Wie entsteht so ein Klima?
Ja, ich glaube, das muss Grassroots passieren. Wir müssen viele, viele positive Beispiele erzeugen und die auch laut machen. Also da seid ihr auch mit dran beteiligt natürlich. Und jetzt, ich weiß, mit wem ich hier rede. Ihr seid ja da sehr, also seitdem du da bist, sehe ich, dass da auch versucht wird, mehr Optimismus zu verbreiten. Also man muss die Stories ermöglichen, so wie wir das bei der Sprint tun oder wie das jetzt mit mRNA passiert ist. Man muss sie erzählen. Das machen wir viel zu wenig. Man muss sie feiern. Das machen wir auch viel zu wenig. Mal zu sagen, ist das nicht, sorry, ich sag's jetzt mal, geil, dass wir hier, ich meine, da sind Kinder von zugewanderten Eltern, die in unserem Ausbildungssystem dann letztlich was entwickelt haben, was zu einem Milliardenkonzern geworden ist in ihrer Lebzeit. Und noch haben sie einiges an ihrer Lebenszeit vor sich und sie nehmen das Geld, was sie da verdienen und reinvestieren das in die Firma. Ist das nicht fantastisch? Solche Geschichten müssen wir erzählen und abfeiern und auch kleine Geschichten, auch Dinge, die lokal passieren, die wesentlich kleiner sind, aber große Erfolge sind. Wir machen es im Augenblick fast ein bisschen andersrum. Wenn jemand zu erfolgreich ist, der muss sich ja fast entschuldigen dafür. Und dann kommt eben genau diese Diskussion, ja, du schöpfst ja oben die Sahne ab und wir krebsen hier unten rum. Ich glaube, wenn man erklärt, was das jedem Einzelnen bringt, wenn solche Erfolge entstehen, dann kriegt man das Narrativ auch rumgedreht. Aber das wird nicht schnell passieren. Das müssen wir jetzt über das nächste Jahrzehnt eigentlich durchziehen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.
Was für eine Technologie, was für ein Unternehmen ist dir in den letzten Monaten untergekommen, bei dem du gedacht hast, Mensch, ja, das ist jetzt echt mal wieder so ein Beispiel für das, was du ja gerade mehr machen wolltest, über tolle Unternehmen zu sprechen, tolle Technologien, die auch wirklich die Chance haben, ein nächstes Milliardenunternehmen zu werden.
Ah, ja, das Blöde ist, über die meisten darf ich schlicht nicht reden. Das ist leider, ich sage mal, eine Berufskrankheit. Und ich habe eben erwähnt, es gibt im Bereich der Biotechnologie gerade, glaube ich, eine ganze Reihe von Disruptionen, die gleichzeitig stattfinden. Wir haben High-Throughput-Screening-Verfahren entwickelt. Wir haben mit diesem DNA-Origami-Thema, was ich eben kurz erwähnt habe, die Möglichkeit, solche Labs on a Chip in Nanometergröße zu bauen, die wirklich mit kleinsten Mengen der zu untersuchenden Flüssigkeit eine sehr, sehr breite Analyse machen können. Wir haben Technologien, mit denen wir unser Immunsystem unterstützen können, wie wir das mit mRNA machen, aber auch sogar mechanisch, um sie an die Krebszellen, die wir haben wollen, anzudocken. Also überall da, passieren gerade Sachen, die in Firmen münden werden, die die großen Geißeln der Menschheit uns vom Leib schaffen.
Du kommst ja immer wieder auf das Thema Biotech zurück. Ne? Das war vorhin schon so, das ist jetzt wieder so. Ich finde das insofern überraschend, weil es ja jahrelang hieß, gerade im Bereich Biotech gehen die besten Forscher ins Ausland. Die Unternehmen entstehen anderswo, hat es ja selbst auch Beispiele dafür genannt. Ist das jetzt wirklich ein Feld, in dem Deutschland eine echte Rolle spielen kann international in den nächsten Jahren?
Ja, ich glaube, weil hier unser Narrativ gedreht hat. Ne? Wir haben es jetzt, und das ist wirklich, das kann man denen nicht hoch genug anrechnen, das ist wegen BioNTech passiert. Ne? Weil hier erstens aus der Investorensicht ein Mega-Investment war. Ne? Also jeder, der da investiert hat rechtzeitig, hat einen 20-fachen Return gemacht oder mehr. Zweitens, es stiftet wirklichen Nutzen, also auch in der Klassifizierung, die Thomas und ich in unserem Buch anlegen, was eigentlich eine gute Innovation ist, kriegen die 10 von 10 Punkten. Ne? Super gute Innovation für den Menschen, kommt auch bei uns an. Ne? Tolle Gründerinnen und Gründer, die als Vorbild dienen können für alle. Ne? Also das ist auch etwas, was die Gesellschaft zusammenbringt, ne? Dass wir solche Leute haben. Plus den Ingmar Hoerr, den wir hier nicht vergessen dürfen von CureVac. Der hat zwar seinen Impfstoff nicht mehr an den Markt bekommen, aus anderen Gründen, hat er in seiner Biografie beschrieben, auch sehr lesbar übrigens, kann ich auch nur empfehlen. Hat da ein bisschen gesundheitliches Pech gehabt unterwegs, aber er hat es ja nun quasi mit erfunden und auch fast fertig bekommen. Auch das muss man entsprechend honorieren. Ich glaube, diese Beispiele führen einfach dazu, dass eine wesentlich höhere Bereitschaft besteht, an diese Themen zu glauben. Aber jetzt entstehen quasi grassroots-mäßig neue Industrien. Und es kann ja gut sein, dass eine BioNTech sogar irgendwo fast so viel oder mehr wert ist als eine Bayer in Leverkusen. Also solche Beispiele haben wir jetzt. Und deswegen bin ich da optimistisch.
Sag mal so zwei, drei weitere Felder, die in Deutschland eine echte Rolle spielen würden in den nächsten Jahren.
Also ich glaube Energie und Umwelt generell, weil wird jetzt auch politisch zum Kernthema gemacht, wird auch allerhöchste Zeit.
Hat ja bei der Solarindustrie nicht so geklappt.
Nö, da haben wir halt viel, jein, ne? Also auf dem Weltmaßstab schon. Ne? Also wir haben ja fast ein Moore's Law, ne, des Preisverfalls für Solarpanels erreicht. Und das hat Deutschland initiiert.
Deutschland finanziert, aber genau. Jetzt ist die Industrie in China.
Die Industrie ist in China, genau. So, daraus müssen wir was lernen, ne? Dass wir... Und das habe ich ja auch mehrfach betont, dass wir dafür sorgen, dass diese Industrien eben sich auch hier entwickeln können. Mhm. China hat nicht so ein Subventionsproblem, aber wir haben jetzt ja diese IPCEIs, die Important Projects of Common European Interest und vielleicht auch andere Instrumente, um dafür zu sorgen, dass das eben nicht mehr passiert. Da müssen wir aufpassen. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht übersubventionieren. Das kann nämlich dazu führen, dass eine Firma dann auf dem Weltmarkt nicht mehr bestehen kann, wenn das Geld sozusagen durch die Hintertür sowieso reingetragen wird.
Man muss also Energie, ja, verstanden.
Energie, Umwelt, ne? Also wir investieren in Dinge, also
Recycling.
Recycling, Plastik, Cradle to Cradle, Reinigung von Gewässern, all diese großen Umweltthemen. Und ich glaube auch, dass wir eine Chance haben, die dreckige Phase der Digitalisierung mit sauberen Produkten zu quasi einen Markt dafür zu schaffen.
Oder technologisch sauber?
Beides. Ne? Wir haben, da spielt auch wieder das Thema Umwelt rein, dass wir energieeffiziente Systeme bauen. Da spielt unser Analogcomputer rein, den wir machen, der einen Bruchteil von einem Bruchteil des Stromes von Digitalcomputern verbraucht. Aber es spielt auch rein, wie wir Software machen, wie wir Transparenz schaffen, wie wir Vertrauen schaffen in Systemen. Stichwort ist da Open Source, ne? Open Data, ne? Open Innovation. Also alles Stichwörter, die so ein bisschen aus unserer europäischen Kultur kommen, aber eben mit sowas wie Open Source auch ein konkretes Umsetzungsverfahren haben, was dann Systeme schafft, die hochtransparent sind und hoffentlich dann auch Geschäftsmodelle, die eben nicht darauf basieren, dass sie uns Menschen als Datenbatterien verwenden.
Was müsste eigentlich aus deiner Sicht erfunden werden, was noch gar nicht erfunden ist?
Gut,
was wünschst du dir persönlich am meisten?
Also Energie, ich glaube, das ist die Mutter, und Bildung, das ist der Vater der Innovation. Die beiden Themen müssen unbedingt passieren, die habe ich jetzt aber schon genannt. Das dritte ist dann, glaube ich, dass wir das Altern als Krankheit begreifen und auch entsprechend lösen. Denn das ist das individuelle Schicksal ist meines Erachtens dramatisch. Jetzt wird das viele andere soziale Implikationen natürlich auslösen, wenn wir das machen. Aber es hat natürlich was mit unseren philosophischen Grundfesten der Selbstbestimmtheit zu tun. Und durch das Altern verlieren wir die. Das entspricht meines Erachtens nicht unseren ethisch-moralischen Vorstellungen. Wir nehmen es nur hin, weil es unausweichlich erscheint. Aber ich glaube, dass Innovation hier, wenn wir Altern als Krankheit begreifen, auch noch sehr viel leisten wird.
Allein über dieses Thema könnten wir einen ganz neuen Podcast machen. Das sollten wir bei Gelegenheit, für heute sind wir am Ende. Ich sage ganz herzlichen Dank nach Köln. Viele Grüße und wir werden auf jeden Fall gespannt verfolgen, wie eure Projekte weiterlaufen und vor allem, ob sie irgendwann wirklich fliegen. Ganz herzlichen Dank.
Danke, Sebastian. Danke, dass ich hier sein durfte.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir einfach eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Paul Dreger und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie möchten und grundsätzlich Interesse daran haben, immer auf dem Laufenden zu sein, jederzeit alle Artikel des Handelsblatts zu lesen, Zugriff auf alle Recherchen und Artikel im Archiv zu haben und natürlich auch alle Podcasts zu hören, dann habe ich heute ein Handelsblatt Disrupt Vorteilsangebot für Sie reserviert. Schauen Sie doch einfach mal nach unter handelsblatt.com/Mehrwirtschaft. Die Details dazu finden Sie auch in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.
Zinsen, Immobilien, Geopolitik, das Jahr der Entscheidungen. Das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Information und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten Sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode Bankengipfel24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de.